Bevor diese Folge von Gesund in Sport Deutschland startet, möchten wir dich auf Folgendes hinweisen. In dieser Episode sprechen wir über sexualisierte Gewalt im Sport. Das ist ein ernstes und belastendes Thema, das bei manchen Menschen starke Reaktionen auslösen kann. Bitte höre nur weiter, wenn du dich dafür bereit fühlst und stoppe das Zuhören, wenn du merkst, dass es dich belastet. In den Shownotes findest du Hilfsangebote und Anlaufstellen. Du bist nicht allein.
Also wichtig ist wirklich dieses alltägliche, genaue Hinschauen und Zuhören und dann auch sozusagen das tatkräftige Unterstützen oder auch Einschreiten.
Herzlich willkommen zur 10. Episode von Gesund in Sport Deutschland in seiner bereits 3. Staffel. Wir haben in der Historie dieses Podcasts gemeinsam viele inspirierende, motivierende und auch unterhaltsame Gespräche geführt über Bewegung, über Gemeinschaft, Gesundheit und die Kraft des Sports. In dieser Episode ist das anders, denn diese Folge widmet sich einem Thema, das alles andere als leicht ist und mir persönlich als Host dieses Podcasts auch einen eiskalten Schauer über den Rücken jagt, nämlich sexualisierte Gewalt im Sport. Aber genau deshalb finden wir, ist diese Folge so wichtig, denn Wegschauen schützt niemanden. Hinschauen und Handeln kann so vieles bewirken, denn die Zahlen sind bedrückend. Die Sicher im Sportstudie hat 2022 über 4000 Vereinsmitglieder befragt. 70% der Probanden gaben an, in ihrem Leben bereits irgendeine Form der Gewalt, Grenzverletzung oder Belästigung im Zusammenhang mit dem Vereinssport erfahren zu haben. 26% der Befragten geben an, Erfahrungen von sexualisierter Gewalt ohne Körperkontakt gemacht zu haben. 19% mit Körperkontakt. Klar ist durch die Studie, dass Frauen über alle Formen von Gewalt häufiger betroffen sind als Männer, jüngere Personen bis 30 Jahren häufiger als ältere Erwachsene und Personen mit nicht heterosexueller Orientierung häufiger als Sporttreibende mit heterosexueller Orientierung. Das sind schwer zu akzeptierende Zahlen und wir müssen reden, finden wir. Zu diesem Thema begrüße ich Professorin Bettina Ruloffs vom Institut für Soziologie und Genderforschung an der Deutschen Sporthochschule Köln. Sie forscht intensiv in der sportsoziologischen Diversitäts- und Ungleichheitsforschung mit einem Schwerpunkt zu Gewalt und Diskriminierung im Sport. Guten Tag nach Köln.
Guten Tag nach Frankfurt, Herr Schmidt.
Vielleicht müssen wir uns erstmal den Begrifflichkeiten widmen. Sexualisierte Gewalt, das kann viele Gesichter tragen. Welche Formen gibt es da und wie unterscheiden die sich?
Sexualisierte Gewalt beschreiben wir aus den Studien, kommt meistens als eine Gewaltausübung oder Machtausübung mit dem Mittel der Sexualität. Im Vordergrund steht dabei nicht sozusagen eine gewalttätige Sexualität, sondern eher die Absicht, Macht auszuüben, indem ich sexuelle Handlungen oder auch sexuelle Belästigungen dazu nutze. Und die Spannweite dieses Konzeptes ist relativ breit. Also da fallen sowohl leichte verbale sexualisierende Bemerkungen darunter, die aber dennoch auch Personen, die das dann anhören müssen, ja, wehtun können oder sie diskriminieren können. Genauso wie auch schwere Formen von sexuellen Übergriffen, die wir auch mit sexuellem Missbrauch bezeichnen, weil das der strafrechtlich relevante Begriff ist, insbesondere wenn es um den sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen geht, die als Schutzbefohlene gelten. Und ich glaube, weil das so ein weites Feld ist, müssen wir es auch ordentlich abschichten, denn es gibt Unterschiede auch in der Wirkweise von diesen Handlungen. Eine Vergewaltigung wiegt selbstverständlich deutlich schwerer als eine sexualisierte Bemerkung.
Jetzt habe ich einen kleinen Einblick in die Zahlen ja schon gegeben. Wie verbreitet ist denn sexualisierte Belästigung, sexualisierte Gewalt im Breitensport? Gibt es da Zahlen?
Im Breitensport haben wir dazu eine Studie durchgeführt, die sogenannte Sicher im Sport-Studie, die Sie eingangs bereits erwähnten. Und hier sind wir wirklich in die Breite des Vereinssports hineingegangen und haben Vereinsmitglieder quer durch Deutschland befragt. Rund 4.300 Personen haben an dieser Studie teilgenommen und die Personen waren so im Schnitt 45 Jahre alt und wir haben sie dann befragt, rückblickend auf ihre Zeit im Verein, ob sie dort im Verein bereits sexualisierte Gewalt oder auch andere Formen von Gewalt erlebt haben. Und wir haben beispielsweise gesehen, dass sexualisierte Gewalt ohne Körperkontakt von 26% der Personen angegeben wurden. Aber auch da ist jetzt wiederum eine breite Spanne darunter. Da kann beispielsweise die verbale sexuelle Belästigung mit dabei sein, aber auch digitale Belästigung beispielsweise, wenn ich jemandem über Sprachnachrichten oder Textnachrichten Dinge im sexuellen Bereich schicke und die Person das gar nicht möchte. Wichtig ist, dass wir in den Studien immer klar machen, es geht hier um schädigende Verhaltensweisen, die also auch bei den Personen negativ ankommen. Ja, das ist also das qualifizierende Merkmal, was wir in allen Befragungen mit dazugesetzt haben. Bei sexualisierter Gewalt mit Körperkontakt ist die Prävalenz etwas niedriger, aber mit 19% immer noch recht hoch. Und unter sexualisierte Gewalt mit Körperkontakt fallen beispielsweise Übergriffigkeiten im Bereich von Hilfestellungen oder unerwünschte Berührungen im Bereich von intimen Körperstellen, die ich nicht wünsche. Oder eben schwere Formen von sexuellen Übergriffen bis hin zu Vergewaltigung. Das sind allerdings Einzelfälle und das kommt vergleichsweise sehr selten vor. Da liegen wir wirklich im einstelligen Prozentbereich bei solchen schweren Formen von sexueller Gewalt.
19% mit Körperkontakt, das ist ja jetzt auch keine niedrige Zahl. Warum ist gerade der Breitensport ein Bereich, in dem solche Übergriffe vorkommen können, auch vielleicht in dieser Menge?
Ich muss vielleicht noch ergänzen, dass je höher wir kommen im Leistungsbereich, desto höher werden auch die Zahlen. Also wir sehen schon, dass es hier Unterschiede gibt, auch signifikante Unterschiede der Gestalt, dass eben Personen, die zum Beispiel im Wettkampfsport unterwegs sind oder auch vor allem auf nationaler oder internationaler Ebene Leistungssport betreiben, dass hier die Prävalenz noch etwas höher liegt. Hier müssen wir allerdings auch in Rechnung stellen, dass sich diese Personen ja sehr viel aufhalten in diesen Settings. Also das sind ja viele, viele Stunden am Tag, die ich mich im Training oder im Leistungssport bewege. Und entsprechend ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass auch im Sport etwas passiert, höher. Im Breitensport ist es so, dass wir hier einfach uns vor Augen führen müssen. Erstens hat Breitensport immer auch viel mit Wettkampf und Leistung zu tun. Auch hier ist Erfolg etwas Wichtiges und diese Erfolgsorientierung ist eine der Bedingungen, die es auch möglich macht, dass immer wieder so Grenzüberschreitungen stattfinden. Da gehen wir vielleicht noch etwas genauer drauf ein. Aber im Breitensport ist es vor allem auch, dass Personen, die eventuell Tatabsichten haben, relativ leicht reinkommen in das System und auch wieder rauskommen. Ja, wir haben hier sehr niedrige Hürden. Wir brauchen Ehrenamtliche im Breitensport. Wir sind alle froh, wenn Leute helfen im Breitensport. Und das ist auch gut so und das soll auch weiterhin so sein. Aber wir müssen uns auch bewusst machen, dass das ein Feld ist, in dem Personen eben sehr leicht Nähe aufsuchen können, gerade auch zu Kindern und Jugendlichen Nähe herstellen können und damit ein sensibles Feld ist.
Wir gehen gleich noch ein bisschen in die Tiefe dieses Feldes hinein. Wie hat sich aber die öffentliche Wahrnehmung von sexualisierter Gewalt im Sport, vielleicht mit kleinem Fokus auf den Breitensport, in den letzten Jahren auch verändert?
Ich würde aus meiner Beobachtung heraus sagen, dass da sehr, sehr viel passiert ist und dass auch in der Öffentlichkeit dieses Thema deutlich mehr im Bewusstsein ist, als es früher der Fall war. Früher haben wir wirklich eine sehr starke Tabuisierung gehabt. Als ich anfing, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, das war so Ende der 90er Jahre, da hatten wir auch mal die erste Studie, die zu dem Thema erschien, Gewalt gegen Mädchen und Frauen im Sport, hieß diese Studie damals von Birgit Peitzkill und Michael Klein. Da war es noch so, dass ein großer Aufschrei sozusagen stattgefunden hat, so nach dem Motto, das kann doch im Sport gar nicht sein. Und manche haben auch wirklich ignoriert, dass es da jetzt Studienergebnisse gibt. Das hat sich verändert. Die gesamtgesellschaftliche Debatte zu dem Thema hat sich verändert. Es gibt eine viel höhere Sensibilität für das Thema und das finde ich positiv.
Jetzt hat der Sport natürlich auch die entsprechenden Studien wahrgenommen und für sich Gegenmaßnahmen beschlossen. Was hat sich in den letzten Jahren auch seitens des Sports oder im Sport getan?
Ach, ich würde sagen, sehr viel. Und ich weiß gar nicht genau, wo ich da anfangen soll, weil das wirklich viel ist und ich diese Entwicklung erstmal sehr, sehr begrüße. Ich würde mal sagen, im Bereich der Prävention, also des vorkehrenden Schutzes, um überhaupt zu vermeiden, dass sexuelle Gewalt im Sport passieren kann, ist viel getan worden. Das sind Präventionsmaßnahmen wie beispielsweise Fortbildungen, Schulungen zu dem Thema durchzuführen, Publikationen, Veröffentlichungen auch so, beispielsweise der Handlungsleitfaden Safe Sport, der sich an Sportvereine richtet. Dann haben wir Tagungen, Konferenzen zu dem Thema durchgeführt, um einfach breit zu informieren. Wir haben auch so etwas wie den Ehrenkodex eingeführt. Es gibt einen Verhaltenskodex inzwischen. Es ist klar, dass in Sportvereinen auch Führungszeugnisse verlangt werden können von Mitarbeitenden. Das sind alles Maßnahmen für den vorkehrenden Schutz bis hin zu, und das ist eigentlich die aktuelle Entwicklung, dass wir sagen, jeder Verein, jeder Verband braucht ein Schutzkonzept. Also ein Konzept, das selbst entwickelt wird und das auch auf einer guten Risikoanalyse aufbaut, einer vereinsspezifischen Risikoanalyse, wo sich die Vereine selber fragen, was habe ich hier in meinen Strukturen für Risiken in meiner Sportart, die ich hier vielleicht betreue, gibt es da besondere vulnerable Punkte, auf die ich achten muss? Das wäre der Bereich der Prävention. Im Bereich Intervention sind Ansprechstellen geschaffen worden. Das ist ganz wichtig. Und wir haben auch erste Schritte im Bereich von Aufarbeitung getätigt. Aufarbeitung bedeutet ja, dass ich auch auf vergangene Fälle schaue und daraus lerne. Also was ist da passiert? Was ist auch falsch gelaufen? Wie konnte es sein, dass in einer bestimmten Sportart oder in einem bestimmten Sportverein Gewalt ausgeübt wurde? Nehmen wir mal beispielsweise die Aufarbeitung, die im Schwimmverband stattgefunden hat, basierend auf den Berichten, die rund um den Wasserspringer Jan Hempel stattgefunden haben.
An der Stelle würde ich gerne auf die Shownotes dieser Folge verweisen, wo wir viele nützliche Ressourcen zusammengestellt haben. Zum einen für die Beratung und Hilfe im Fall des Falles, aber auch für Vereine, die jetzt hellhörig werden und sagen, Mensch, wir müssen da was tun. Der Deutsche Olympische Sportbund hat entsprechende Informationsseiten, genauso wie die Deutsche Sportjugend. Jetzt wollen wir noch mal ein bisschen tiefer in die Materie eintauchen, auch in Definitionen vielleicht mal ein bisschen näher schauen, wie man gewisse Sachen abgrenzen muss. Worin liegt denn eigentlich der Unterschied zwischen sexualisierter und interpersonaler Belästigung und Gewalt? Diese beiden Begrifflichkeiten hört man sehr häufig und kann sie vielleicht aber nicht so trennen.
Ja, interpersonale Gewalt ist noch mal weiter. Und da nehmen wir auch Formen wie beispielsweise psychische Gewalt oder körperliche Gewalt, auch Formen von Vernachlässigung mit hinein. Das ist ein Konzept, das unter anderem von der Weltgesundheitsorganisation beispielsweise vorgeschlagen wird, um all die Formen von schädlichen Verhaltensweisen, die zwischen Menschen stattfinden können, gut zu erfassen. Und wir unterteilen es eben in psychische Gewalt, körperliche Gewalt, sexualisierte Gewalt und Vernachlässigung. Vernachlässigung greife ich jetzt nochmal raus, weil das vielleicht für die meisten so ein bisschen ungewohnt ist. Das wären jetzt beispielsweise Verhaltensweisen, wo menschliche Grundbedürfnisse nach Schutz, nach Versorgung auch beispielsweise im Sport genug zu trinken zu haben beim Training oder auch den Sport in einem sicheren Umfeld mit der angemessenen Ausrüstung betreiben zu können. Wenn diese Dinge nicht eingehalten werden, dann wären wir im Bereich der Vernachlässigung. Psychische Gewalt, Formen der Drangsalierung, Beschämung, Leute unter Druck zu setzen, Leute zu bedrohen, das ist auch ein sehr großes Thema im Sport. Von den Daten her sogar noch mal größer als das Problem der sexualisierten Gewalt. Hier zeigen unsere Studien beispielsweise, dass rund 65% der befragten Vereinsmitglieder angaben, schon einmal Formen von psychischer Gewalt erlebt zu haben. Hier müssen wir aber auch sehen, dass psychische Gewalt und sexualisierte Gewalt oft in Kombination miteinander auftritt Und gerade wenn Personen unter sexualisierter Gewalt leiden, sie meist auch Erfahrungen mit psychischer Gewalt gemacht haben.
Also ich nehme schon mal mit, sexualisierte Gewalt als Teilmenge der interpersonalen Gewalt. Die erste Definition, die wir jetzt schon mal verstanden haben. Jetzt sagten Sie vorhin, das Thema Machtmissbrauch oder Machtunterschied spielt eine ganz, ganz große Rolle. Welche Rolle spielt das in so einem TrainerInnen-AthletInnen-Verhältnis?
Ja, jetzt gehen wir so ein bisschen auf die darunter liegenden Ebenen sozusagen. Was sind Bedingungen für die Ausübung von Gewalt? Und vielleicht müssen wir an der Stelle auch nochmal den Begriff Machtmissbrauch mit reinnehmen. Denn Trainer oder auch andere Personen, die eine Funktion im Sport übernehmen, haben Autoritätspositionen oder auch Machtpositionen. Und wenn sie diese Position sozusagen ausnutzen, um damit anderen Schaden zuzufügen, dann sprechen wir von Machtmissbrauch. Also wenn es beispielsweise so ist, dass, wenn wir nochmal das Beispiel aus dem Breitensport nehmen, ein Ehrenamtlicher in dieses Amt geht und dieses Amt eines Trainers, meinetwegen eines Kinder- und Jugendtrainers, dann dazu missbraucht, in der Nähe von Kindern und Jugendlichen seine Macht auszuüben, indem er psychischen Druck oder auch sexualisierte Gewalt ausübt. Ich finde das immer noch wichtig, weil der Missbrauchsbegriff, der wird auch oft, ja, so fehlverstanden, ja. Missbrauch wird dann oft mit Kindesmissbrauch im Sinne von sexuellem Kindesmissbrauch behandelt und das ist der strafrechtlich relevante Begriff, ja. In der Soziologie würden wir Missbrauch dann aber auch zum Beispiel mit Machtmissbrauch in Verbindung setzen. Damit ist aber nicht gleichzeitig immer der sexuelle Kindesmissbrauch gemeint, ja. Also finde ich nochmal ganz wichtig, das auch so voneinander zu trennen. Ja, ich glaube, was wir wirklich uns vor Augen führen müssen, ist, dass Trainer, Trainerinnen, aber auch Übungsleitende in ihrer Position ja Gewicht haben und letzten Endes eben auch mächtig sind, weil sie darüber entscheiden, wer am Wochenende spielt, weil sie darüber entscheiden, welche Karrieren sie fördern und welche nicht. Also Karrieren im Sinne von, wer kommt weiter im Wettkampf- und Leistungssport. Und damit haben sie eine Position, die ihnen eben in so einer Beziehung zwischen SportlerInnen und TrainerInnen ein besonderes Gewicht gibt. Und das macht diese Beziehung durchaus auch zu einer sensiblen Beziehung. Gleichzeitig sind sie natürlich absolut konstruktiv und meistens auch sehr förderlich für die Entwicklung von jungen Menschen. Das möchte ich hier betonen, denn sie leisten da ja eine ganz, ganz wichtige Entwicklungsarbeit in der Auseinandersetzung mit Kindern und Jugendlichen oder auch mit Erwachsenen.
Gibt es besondere Sportarten, bestimmte Sportarten oder Gruppen, die besonders betroffen sind oder vielleicht in denen Fälle deutlich häufiger auftreten?
Ja, das werde ich ganz oft gefragt, weil wir alle auch so ein bisschen so Vermutungen haben, dass da bestimmte Sportarten sensibler sind. Was wir in den Zahlen sehen, allein in den absoluten Zahlen, das ist so beispielsweise, dass Fälle im Fußball oder im Turnen häufiger vorkommen als in anderen Sportarten. Allerdings liegt das auch daran, dass wir hier absolut gesehen deutlich mehr Personen haben, die in diesen Sportarten unterwegs sind. Deshalb ist es also nicht im Fußball oder im Turnen gefährlicher oder riskanter als in anderen Sportarten. Das möchte ich sehr stark betonen. Wir finden kaum systematische Hinweise darauf, dass einzelne Sportarten stärker betroffen sind von Gewalt oder Machtausübung. Was wir wohl sehen in den Daten, dass in den sogenannten ästhetisch-kompositorischen Sportarten, also rhythmische Sportgymnastik, Eiskunstlaufen, auch teilweise das Turnen, Formen von psychischer Gewalt häufiger auftreten. Das sind Daten, die wir aus unseren Studien herausziehen können und das sollte uns ein Stück weit wachsam machen. Hier geht es oft ja auch um bestimmte Körperideale, die hier erfüllt werden müssen. Da berichten Sportlerinnen oft von Druck, der in Richtung des guten Aussehens stattfindet oder auch eine Degradierung, wenn man dieses Aussehen nicht erfüllen kann und das eben als ja wirklich verletzend wahrgenommen wird dann. Wenn ich beispielsweise im Turnen oder auch beim Eiskunstlaufen als mit meiner Figur nicht passend sozusagen bezeichnet werde und das auf eine sehr unflätige Art und Weise beispielsweise mit Bemerkungen kommentiert wird.
Da sei ein Querverweis gestattet zur Folge Gesund in Sport Deutschland, zu den Körperidealen, wo wir dieses Thema auch nochmal näher besprochen haben. Jetzt wollen wir aber mal herangehen an die möglichen Warnzeichen. Was könnte für TrainerInnen, Eltern, TeamkameradInnen, FunktionärInnen so ein klassischer Hinweis sein, der mir sagt, oh Achtung, hier passiert etwas, das ist nicht in Ordnung.
Ach, das ist ganz schwierig, muss ich sagen, es gibt jetzt nicht so eine Liste an Warnsignalen, die wir abarbeiten können. Da ist so ein Stück weit einfach ein gutes Hinschauen, ein aufmerksames Hinschauen oder auch ein Zuhören ganz wichtig. Ich finde immer auffällig, wenn jetzt Kinder und Jugendliche beispielsweise auf einmal sagen, ich möchte da nicht mehr hin, also ich habe einfach keine Lust mehr auf das Training. Da, ich bin ja selber auch Elternteil, da ringe ich natürlich auch immer mit mir zu sagen, hey, jetzt streng dich nochmal an und probier das nochmal aus. Und so nach dem Motto, jetzt überwinde mal deinen inneren Schweinehund. Und das ist auch wichtig, glaube ich, für den Sport, dass wir diesen inneren Schweinehund überwinden. Aber wir müssen dann schon auch mal sorgfältig nachfragen, gerade bei Kindern, warum möchtest du da nicht mehr hin? Und was ist los? Gibt es irgendetwas in Zusammenarbeit mit dem Trainer oder der Trainerin, was nicht gut läuft oder nicht gut funktioniert? Oder sind es vielleicht auch Teamkameraden oder Kameradinnen, die sich mal im Ton vergreifen, weshalb ich mich da nicht mehr wohlfühle? Und da sensibel nachzuhorchen und dann auch zum Beispiel als Eltern hinzugehen und zu sagen, hey, ich frage mal genau nach, was da eigentlich los ist. Also das wäre etwas, wo ich gerne darauf aufmerksam machen würde. Und es ist auch so, dass gerade wenn wir von schweren sexuellen Missbrauch reden, Betroffene lange, lange für sich abwägen, wann sie darüber sprechen. Und dann sind die Zeitpunkte, wo sie den Mut fassen, sich an eine Person zu wenden, die ganz wichtigen Zeitpunkte. Also da müssen wir dann wirklich auch zuhören. Und vor allem dafür sorgen, dass wir nicht direkt sozusagen den Spieß umdrehen, so nach dem Motto, naja, bildest du dir da vielleicht etwas ein? Hast du da etwas provoziert? Ist das denn überhaupt richtig? Also das Ganze wieder in Frage stellen. Also erstmal zuhören, ernst nehmen und den Informationen sorgfältig nachgehen. Das ist das Wichtige. Selbstverständlich ist es immer auch in diesem ganzen Fallmanagement wichtig, einen sachlichen, neutralen Blick auf solche Vorfälle zu haben und auch nicht voreilig zu verurteilen oder Leute zu beschuldigen. Aber mir ist gerade wichtig, nochmal zu betonen, das wissen wir aus den Aufarbeitungsstudien, wo wir Interviews mit Betroffenen von sexuellem Kindesmissbrauch im Sport geführt haben, dass sie lange, lange Wege hatten, um überhaupt erstmal Personen zu finden, die ihnen zuhören.
Wenn es dann zu einer Situation des Zuhörens kommt, kann man vielleicht typische Täterstrategien manchmal herauslesen. Man kennt vielleicht dieses Stichwort Grooming, das ist ja auch so ein Stichwort, was sehr häufig in diesem Kontext zu hören ist.
Genau, hier ist mir jetzt nochmal wichtig zu betonen, dass das Grooming ein Prozess ist, der wirklich die Anbahnung von schweren sexuellen Übergriffen beschreibt, wo also Tatpersonen im Grunde genommen Stück für Stück systematisch Grenzen verschieben. Das, was wir so als sexualisierende Belästigung oder auch Sexismus bezeichnen, kann Teil des Groomings sein. Also es ist aber nicht sozusagen schwere sexuelle Gewalt. Es kann aber ein vorbereitender Schritt sein. Also wenn ich zum Beispiel durch sexistische Kommentare immer wieder so langsam die Grenze dahin verschiebe, dass das doch eigentlich in meinem Umfeld normal ist, über Sexualität zu sprechen oder auch beispielsweise Situationen der Nacktheit oder des wenig Bekleidetseins herzustellen und da so ein Klima schaffe in einer Trainingsgruppe, so nach dem Motto, stell dich nicht so an, das machen wir hier so. Wir duschen auch gerne mal gemeinsam oder sich voreinander auszuziehen, das ist doch ganz normal. Und da so Stück für Stück Grenzen verschoben werden. Also das haben wir in unseren Studien gesehen, dass das etwas Typisches ist in diesem Grooming bei sexueller Gewalt. Wir haben auch versucht, so Typen von Tatpersonen herauszuarbeiten, beispielsweise, die wir in diesem Grooming-Prozess immer wieder sehen. Da gibt es beispielsweise auch den Trainer, der sich so als charmanten Loverboy sozusagen darstellt. Ja? Und auch hier wiederum, das ist eine Typisierung, die wir auf Basis von Geschichten oder Biografien zu schwerem sexuellem Kindesmissbrauch im Sport herausgearbeitet haben. Wenn sich Trainer sozusagen darstellen als diejenigen, die alle im Team kriegen können. So nach dem Motto, mir sind eh alle verfallen und du, Spielerin XY, gehörst nun auch mit dazu und du darfst dich geehrt fühlen, dass ich mich dir zuwende. Ja, also das ist eine sehr starke Manipulationsstrategie, die wir da sehen, die auf diesem, Bild eines charmanten Trainers basiert, der sozusagen alle rumkriegt. Ja, und ich glaube, gerade auch so dieses Herstellen von vermeintlichen Liebesbeziehungen, die gerade vielleicht für junge Mädchen in einer gewissen Entwicklungsphase auch interessant sein können, wenn ich da noch wenig Erfahrung habe, beispielsweise, das ist etwas, was Tatpersonen mitunter ausnutzen. Es gibt auch so Grooming-Strategien, die gehen so in Richtung Eltern-Grooming, also dass gerade eben auch Tatpersonen sich mit den Eltern sehr, sehr bekannt machen und auch Erleichterungen für Eltern schaffen, wenn sie sagen, Mensch, ist doch kein Problem, wenn du heute keine Zeit hast, ich bringe das Kind nochmal rum oder ich helfe bei den Hausaufgaben, ich sehe zu, dass das Kind auch in der Schule gut klarkommt, wenn beispielsweise Eltern alleinerziehend sind und sich Trainer da anbieten zu helfen. Das sind alles Mechanismen, die wir beobachtet haben im Bereich des Groomings. Das Schwierige ist natürlich, dass das auch alles gut gemeinte und wirklich unterstützende Handlungen sein können. Ja? Weshalb ich davon abraten würde, hier jetzt zu sagen, sobald jemand seine Hilfe anbietet, müssen wir wachsam sein, dann könnte das eine Anbahnung von sexuellem Missbrauch sein. Nein, so ist es natürlich nicht. Aber es ist sozusagen die Kombination vielleicht von mehreren manipulativen Strategien, die da stattfinden, wo wir aufmerksam sein müssen.
Ich glaube, eine der Fragen, die vielleicht Betroffene oder BeobachterInnen von sexualisierter Gewalt abhalten könnte, ins Handeln zu kommen, ist die Frage nach Körperkontakt im Sport. Wo ist da die Grenze? Was ist normal und wo müssen wir hellhörig werden?
Ja, normaler Körperkontakt im Sport ist immer derjenige, der auch funktional ist. Ja, wo ich beispielsweise im Training bei einer Bewegung unterstütze, damit diese Bewegung besser ausgeführt werden kann. Da muss ich helfen teilweise oder auch schützen, damit keine Unfälle passieren. Funktional ist es auch, wenn ich beispielsweise beim Krafttraining mal zeige, hey, hier musst du den Muskel noch mal stärker anspannen. Spürst du das, dass der Muskel an der Stelle noch nicht stark genug angespannt ist? Das sind ja alles, sage ich mal, Berührungen, die wir aus dem Sport nicht raushalten können, die wichtig sind, um eine Rückmeldung zu bekommen beim Training und wo wir jetzt meines Erachtens auf keinen Fall in eine No-Touch-Policy irgendwie reingehen sollten. Das wäre ja schade, wenn das nicht mehr möglich ist, weil es wichtig ist, um auch im Training voranzukommen. Gut ist es ja immer zu fragen, hey, darf ich dich mal eben kurz berühren? Ich möchte dir was zeigen. Dann kann die Person auch sagen, nein, das möchte ich nicht. Also das anzukündigen oder auch zu fragen, ob das okay ist. Und ich finde es auch wichtig, dass es im Sport weiterhin im Bereich des Normalen oder Möglichen bleiben sollte, sich beispielsweise bei Freude oder bei Jubel zu umarmen. Und ich finde, das sollten auch Trainer und Trainerinnen weiterhin dürfen. Das Wichtige ist, darüber auch ins Gespräch zu gehen. Ja, und da eine Kommunikation herzustellen, abzufragen, ob die andere Seite das in Ordnung findet, ob das okay ist. Und hier ist es auch wichtig, dass Trainer und Trainerinnen Grenzen setzen dürfen. Ja, denn auch manche Kinder und Jugendlichen sind ja nicht so sauber darin, was ist jetzt gute Nähe und was ist vielleicht drüber. Ja, und entsprechend dürfen auch diejenigen, die Training anleiten, hier Grenzen setzen.
Was können wir tun, wenn der Ernstfall eingetreten ist, wenn Betroffene spüren, da ist eine Grenzverletzung passiert oder es ist sogar zu schlimmerem, vielleicht einem konkreten Fall von sexualisierter Gewalt gekommen? Wo kann man sich hinwenden? Was kann man machen?
Ja, unsere Studien zeigen im Grunde genommen, dass Betroffene von sexualisierter Gewalt, aber auch von anderen Formen von Gewalt, sich, wenn sie überhaupt sich Hilfe holen, oder darüber sprechen, das erstmal mit ihrem näheren Umfeld tun. Also Freunde, Freundinnen, Eltern sind ganz wichtige Personen, weshalb ich ja auch dafür sensibilisieren möchte, dass Eltern wichtig sind in der Auseinandersetzung zu diesen Themen, aber auch Gleichaltrige einfach sich gegenseitig stützen können. Deutlich seltener wenden sich die betroffenen Personen an offizielle Ansprechstellen. Aber wir haben diese offiziellen Ansprechstellen im Sport und ich finde sie auch wichtig, dass wir sie bereithalten, denn das ist unsere Verantwortung. Also in den Strukturen des Sports, ob es Vereine oder Verbände sind, ist es das, was wir tun können, dass wir sagen, hier gibt es eine Schutzbeauftragte oder einen Kinderschutzbeauftragten oder eine präventionsbeauftragte Person, die könnt ihr ansprechen, diese Person bekannt zu machen. Und da gibt es auf Ebene der Verbände wirklich hervorragende Entwicklungen in den letzten Jahren. Verbände haben solche Ansprechpersonen, die sind inzwischen auch geschult und wissen, wie sie solche Meldungen entgegennehmen können. Und da kann man sich hinwenden. Darüber hinaus ist es gerade bei schwierigen Fällen oder auch schwerwiegenden, komplexen Fällen manchmal so, dass Betroffene sagen, es ist für mich nicht gut, wenn ich mich an die Ansprechperson in meinem Verein oder in meinem Verband wende. Ich brauche jemanden, der mir hilft, aber die Person muss außerhalb des Sports stehen. Dafür haben wir inzwischen zwei sehr gute Anlaufstellen im Sport. Anlauf gegen Gewalt. Und die Anlaufstelle im Breitensport heißt Dein Halt bei Gewalt. Und beide Anlaufstellen haben professionelles Personal, an die man sich wenden kann, um Hilfe bitten kann, sich vertraulich auch anonymisiert beraten lassen kann. Die Anlaufstellen sind nicht nur für betroffene Personen im Sinne von, ich bin selber von Gewalt betroffen, da, sondern es können sich auch beobachtende Personen melden, Eltern melden, wenn sie Ratschläge brauchen. Und wichtig ist mir auch zu betonen, wir haben ja inzwischen ein gutes Regelwerk zum Umgang auch mit Meldungen, den sogenannten Safe Sport Code, also ein Regelwerk, das dabei helfen soll, den Sport zu einem sicheren Ort zu machen. In diesem Regelwerk ist definiert, was eigentlich Gewalt ist und wie ich Gewalt behandeln kann in den Verbänden, aber auch wie ich es sanktionieren kann. Und auch da ist es, glaube ich, ganz gut, wer in dem Feld weiteren Informationsbedarf hat, mal auf diesen Safe Sport Code zu schauen, der auf der Seite des DOSB zugänglich ist.
Jetzt haben wir schon im Prinzip geklärt, was man auch tun kann, wenn ich vielleicht Beobachter einer sexualisierten Belästigung oder Gewalt bin. Was kann ich aber tun, wenn vielleicht der eigene Verein einen AnsprechpartnerIn hat, aber dicht macht an der Stelle?
Da ist es so, dass ich entweder an den darüberliegenden Verband mich wenden kann und hier sozusagen eine Stufe höher versuche, mit meinem Anliegen weiterzukommen. Und von dem, was ich aus den Strukturen beobachte, gibt es dort eben viele geschulte Präventions- oder Ansprechpersonen, die dann auch den Fällen nachgehen, sollte ich dort den Eindruck haben, dass meine Information nicht gut aufgehoben ist. Also wir wissen, dass es da auch manchmal vielleicht Situationen gibt, wo ich denke, na, da habe ich das Vertrauen eventuell nicht, weil die Ansprechperson, die in dem Verband XY tätig ist, vielleicht ja auch eine Person ist, die mit jemandem in Verbindung steht, die Teil meines Problems ist. Ja? Also dann muss ich diesen Weg an die unabhängigen Stellen wählen. Und deshalb finde ich es auch so gut, dass wir diese unabhängigen Clearingstellen haben. In der Tat ist es aber so, dass wir hier noch ein wichtiges Puzzleteil, glaube ich, vermissen aktuell und wir noch einen Schritt weitergehen können. Die Anlaufstellen, die ich eben genannt hatte, bei SafeSport e.V. oder auch bei Athleten Deutschland, nehmen Hinweise an und beraten Betroffene. Wenn ich dann aber möchte, dass mein Fall auch weiter bearbeitet wird, muss ich im Moment wieder in die Strukturen des Sports zurück. Da können eigentlich die aktuellen Anlaufstellen auch nicht so richtig gut weiterhelfen, außer dass sie einzelne Betroffene beraten. Was wir meines Erachtens brauchen, ist eine externe und unabhängige Clearingstelle, die auch bei der Intervention helfen kann. Ja, und das ist die Diskussion, die wir im Moment auch auf politischer Ebene haben, rund um das sogenannte Zentrum für Safe Sport, wo das Bundesministerium des Inneren auch einen Vorschlag erarbeitet hat, eine solche externe Clearingstelle aufzubauen.
Wir haben geklärt, welche politischen Lücken vielleicht noch bestehen, aber jetzt wollen wir uns dem widmen, was jeder von uns auch tun kann, um vielleicht eine Kultur des Hinsehens zu fördern. Was können wir machen?
Also wichtig ist wirklich dieses alltägliche, genaue Hinschauen und Zuhören und dann auch sozusagen das Tatkräftige unterstützen oder auch einschreiten. Also ganz wichtig in dem Komplex sind ja die sogenannten Bystander. Das ist so ein englischer Fachbegriff. Das sind die Personen, die sozusagen daneben oder dabei stehen und nicht handeln. Die machen es gerade Betroffenen auch schwer zu erkennen, dass das, was da passiert, nicht in Ordnung ist. Wenn alle, die daneben stehen, nichts sagen und einfach immer nur dulden, dass beispielsweise sexistische Sprüche fallen oder auch unangenehme Berührungen stattfinden, wie soll ich dann als junger Mensch beispielsweise verstehen, dass das nicht in Ordnung ist und wie soll ich mir dann Hilfe holen? Also sagen wir immer, die Bystanderprävention ist etwas ganz Wichtiges. Wir alle sind aufgefordert, in dem Moment, wo wir bemerken, hey, das ist nicht korrekt, das ist nicht in Ordnung, etwas zu sagen und oder zumindest auch mal bei der Person nachzuhören, brauchst du Unterstützung, können wir hier noch was tun?
Was kann ich tun, wenn ich feststelle, okay, da gibt es möglicherweise eine betroffene Person? Durchaus ist ja auch das Schamgefühl vielleicht seitens der betroffenen Person sehr groß, sich zu offenbaren. Wenn ich es aber trotzdem irgendwie mitgeschnitten habe, wie kann ich vorgehen?
Mit der betroffenen Person sprechen und nachhören, ob die Person das ebenfalls als unangemessen oder vielleicht sogar als verletzend empfunden hat. Und dann gemeinsam mit der Person überlegen, was zu tun wäre. Und jetzt wird es so ein bisschen schwierig, wenn ich den Eindruck habe, dass es beispielsweise ein Kind oder eine jugendliche Person ist, die hier wirklich Opfer von Missbrauch ist oder von schwerer Gewalt. Und das Kind, möchte nicht so richtig aus der Reserve kommen und möchte im Grunde genommen das Ganze nicht irgendwie an die große Glocke hängen oder die Scham spielt eine große Rolle. Da muss ich sorgfältig abwägen, ob ich nicht doch auch beispielsweise mir im Verein Hilfe hole, die Ansprechperson im Verein anspreche, den Kinderschutzbeauftragten im Verband darüber beispielsweise anspreche und hier einfach berichte, Mensch, da ist mir etwas aufgefallen, das finde ich nicht in Ordnung und ich habe hier Sorgen und möchte deshalb gerne, dass wir zusammen darauf schauen, dass ich das eben auch nicht alleine aushalten muss. Und ich habe den Eindruck, das Kind traut sich beispielsweise nicht, sich Hilfe zu holen. Und da sind wir Erwachsenen dann gefragt.
Vielen Dank für diese Informationen. Diese Episode von Gesund in Sport Deutschland, ja, war so ein bisschen anders. Und vielleicht hat sie etwas in euch ausgelöst. Wenn du dich betroffen fühlst oder jemanden kennst, der Hilfe braucht, du bist nicht allein. In den Shownotes dieser Episode findest du vertrauliche und kostenlose Anlaufstellen rund um die Uhr erreichbar, anonym und mit offenen Ohren. Bitte nutze diese Angebote, wenn du Unterstützung brauchst. Wir sagen vielen herzlichen Dank für diese nützlichen Informationen an Professorin Bettina Ruhloffs. Danke.
Danke auch für die Einladung in den Podcast.
Ja, wir danken auf jeden Fall, dass du heute mit uns hingehört hast und zukünftig auch genauer hinschaust im Breitensport. Teile diese Folge gerne weiter mit deinem Team, im Verein, in der Familie, denn Veränderung beginnt oft mit einem einzigen Gespräch. Sport kann und soll und muss ein sicherer Ort sein. Lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass Hinschauen, Zuhören und Handeln zur Kultur in Sport Deutschland gehören. Danke, dass du heute dabei warst und bleib bitte gesund in Sport Deutschland.